Das passiert ja eigentlich recht häufig. Ein Roman wird verfilmt, ein Drehbuch wird aufgrund der Romanvorlage geschrieben. Ja, und dann entsteht eben ein Film. Gibt es aber auch den umgekehrten Weg? Ist es möglich, aus einem oder mehreren Filmen einen Roman filmisch zu schreiben, die Leser also ins Dunkel eines Kinosaals zu entführen? Angela Steidele hat genau das gewagt. In ihrem Buch mit dem Titel Ins Dunkel erzählt sie von Marlene Dietrich und Greta Garbo, zwei Filmheldinnen, die sich in dem Roman begegnen. Angela Steidele erzählt das als Film. Die Autorin ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir sitzen im Dunkeln. Das ist die erste Zeile Ihres Romans. Der Leser wird zum Zuschauer, zur Zuschauerin. Wie ist diese Idee denn entstanden, die Leser in den Kinosaal zu setzen und dann den Filmprojektor anzuschmeißen?
Ja, es ist eben ein Buch, ein Roman über Schauspielerinnen. Es wird erzählt vom frühen Film. Es wird auch ein ganz bestimmter Film erzählt, seine Entstehung, nämlich Königin Christine, Queen Christina von 1933 mit Greta Garbo. Und als ich dieses Stofffeld heben wollte, habe ich natürlich nachgedacht, wie denn? Bei jedem Roman ist das Entscheidende das Wie. Und da kam ich dann aber recht bald auf die Idee, mein Gott, ich muss eigentlich die Situation nachbilden, wie wenn wir im Kino säßen und einen Film sähen. Und das Ganze aber, also mit filmischem Mittel, literarisch adaptiert. Und nach einigem Ausprobieren, wie das immer so ist, in einer ersten Phase, kann das so gut gehen, wurde mir klar, wie viel der frühe Film vom Roman abgeguckt hat, zum Beispiel Rückblenden, kannte schon die klassische Novelle im 19. Jahrhundert oder Parallelmontagen, kannte schon der Roman des 19. Jahrhunderts. Kurzum, die Verwandtschaft ist gar nicht so weit weg. Irgendwann wurde klar, auch mit Probeleserinnen und Lesern, das kann funktionieren. Ich entscheide mich dazu.
Das ist ja auch ein Spiel mit Zitaten, mit Filmzitaten. Sie erzählen dann Filmszenen aus legendären Filmen. Eigentlich bräuchte man eine Playlist zu dem Buch, wo die Filmszenen dann nochmal angegeben sind, um das nachzuschauen.
Das ist für besonders Begeisterte natürlich möglich. Der Roman hat auch eine Sonderseite im Internet, sodass man zumindest auf ein paar Trailer stoßen kann. Und natürlich sind alle immer herzlich eingeladen, weiter zu denken und weiter zu sehen. Und dann wird man, glaube ich, mit Freude feststellen, wie einige Szenen tatsächlich konkret aus Filmen abgeleitet sind. Nicht nur aus Königin Christine, sondern Filmfans werden auch die Verweise zum Beispiel auf Manche mögen's heiß wiedererkennen, andere eine berühmte Kamerafahrt aus dem Letzten Mann von Friedrich Wilhelm Murnau. Aber das ist für die, die es genauer wissen wollen. Ich glaube, der Roman funktioniert auch ohne.
Der Roman erzählt auch in Rückblenden, genauso wie der Film 1969. Dann die erste Szene in der Rückblende ist 1924. Da begegnen wir auch anderen Prominenten, Klaus Mann zum Beispiel. Der sagt zum Beispiel, also der Sohn von Thomas Mann, mit Kunst hat der Film wirklich nichts zu schaffen. Und Pamela Wedekind bezeichnet den Film sogar als Jahrmarkts-Flittersensationchen. Das ist ein harsches Urteil. Das zeigt, wie skeptisch eigentlich die Intellektuellen dem Film auch gegenüberstanden.
Ja, das sind Originalzitate. Was ich Klaus Mann da sagen lasse, hat eigentlich sein Vater Thomas Mann gesagt. Und das Jahrmarkts-Flittersensationchen ist O-Ton Erika Mann aus diesen Jahren. Das heißt, die Literaturszene war sehr snobistisch und der Film kam ja tatsächlich aus den Jahrmärkten und den Zirkushallen, lernte aber sehr, sehr schnell eine neue Kunstform zu werden. Seit 500 Jahren die erste Kunstform überhaupt. Die althergebrachten Künste rümpften zuerst die Nase, bis auch sie begreifen mussten, dass mit der Montage belebter Bilder eine neue Kunstform entstanden war, auch ein neues Erzählen, das durchaus in Konkurrenz, aber auch in Inspiration zur Literatur entstand.
Ihr Roman erzählt somit auch Filmgeschichte. Welche Veränderungen auch im Alltag und im Denken der Menschen hat denn der Film damals mit sich gebracht?
Der Film hat die Wirklichkeitswahrnehmung grundlegend verändert. Da wiederholte sich in stärkerem Maße das, was mit der Fotografie 60 Jahre früher schon passiert war. Die Fotografie wurde sofort als dokumentarisches Medium akzeptiert, obwohl schon die erste Fotografie eine Retusche war und also nicht die Wirklichkeit abgebildet hat. Damals wie heute sind wir so versucht, in diesen so deutlichen Abbildern der Wirklichkeit in Fotografie und Film tatsächlich eine 1:1-Übersetzung zu erkennen. So war mit dem Film auch die Diskussion geboren, ist das jetzt echt, was wir da sehen? Ist das jetzt Spielfilm oder Dokumentation? Bis heute tut sich die Filmwissenschaft schwer, zwischen beidem strikt zu unterscheiden, weil beide mit denselben Mitteln arbeiten. Und weil Spielfilme sehr viel über die Wirklichkeit erzählen, während gleichzeitig schon die ersten Dokumentarfilme durch und durch inszeniert waren. Dieser Wirklichkeitsschock, den der frühe Film ausgelöst hat, war überhaupt erst das Mittel für mich, dieses Stofffeld um Greta Garbo und Marlene Dietrich zu heben. Denn ich erkenne da starke Parallelen zu unserer Wirklichkeitsverunsicherung durch die digitalen Medien.
Wirklichkeitsverunsicherung, das heißt, dass natürlich auch immer radikale Kräfte die neuen Medien nutzen. Damals waren das die Nationalsozialisten, die haben auch erkannt, wie sehr man mit bewegten Bildern Einfluss nehmen kann, oder?
Genau so. Und auch die haben schon eine Vorgeschichte. Die UFA, die noch heute bestehende Filmproduktionsfirma, wurde nicht gegründet, um schöne Spielfilme und Filmkunst zu machen, sondern 1915 durch Ludendorff und die oberste Heeresleitung des Deutschen Reichs. Und zwar, um Propaganda aus den Schützengräben zu filmen. Im Ersten Weltkrieg sollen nur die Soldaten des Feindes gefallen sein, während deutsche Soldaten heroisch alles bewältigten. Das heißt, Film wurde auch als Propaganda erfunden. Mit dieser Vorgeschichte konnten die Nationalsozialisten, die ja sehr modern waren und auch das Radio sofort für sich entdeckt haben, daran nahtlos anknüpfen. Und leider geht die Geschichte weiter bis heute.
Das heißt, Ihr Roman ist insofern auch ein sehr aktueller Roman, weil er ein politischer Roman ist. Das, was im Internet, auf Instagram und auf TikTok und so von den Rechten genutzt wird, um Stimmung zu machen, funktioniert beängstigenderweise auch.
Und genau das ist der Hintergrund, den der Roman miterzählen möchte. Freilich auf eine sehr komische und unterhaltsame Art und Weise. Man merkt beim Lesen, hoffe ich, wie aktuell das alles leider ist, muss aber trotzdem hoffentlich zwischendurch immer mal wieder kräftig lachen. Denn das Ganze kommt im Gewand einer Screwball-Comedy daher.
Das ist so, mit ganz vielen Dialogen und Pointen, die lustig sind. Jetzt kommen wir aber mal auf die beiden Hauptpersonen in Ihrem Roman zu sprechen. Greta Garbo und Marlene Dietrich. Was fasziniert Sie an den beiden Filmheldinnen?
Die stehen eigentlich, wenn man mal ganz von Weitem betrachtet, am Ende der ersten Frauenbewegung. Die hat Ende des 19. Jahrhunderts begonnen mit dem Kampf um gleiche Bildungschancen und Berufschancen für Mädchen, der Zugang zu den höheren Bildungsanstalten, Universitäten, bürgerliche Rechte und dann 1918 endlich das Frauenwahlrecht. Und dann kommen in den 20er Jahren Greta Garbo und Marlene Dietrich und setzen sozusagen den Schlussstein da drauf, indem sie zum Beispiel für die Frauenmode jetzt letztendlich befreien. Das Korsett ist schon gefallen. Jetzt kommt die Hose für die Frauen. Stichwort die Marlene-Hose. Greta Garbo hat in keinem ihrer Filme, ganz egal was sie anhatte, je einen BH getragen. Also auch die zweite Frauenbewegung der 1970er Jahre konnte da erst nur wiederholen, was da in den 20er Jahren schon geschaffen war. Greta Garbo war berühmt für ihre Liebesszenen. Sie war immer der aktive Part. Es gibt sogar einen Begriff für ihre Art zuzupacken, den Garbo-Grip. Das war ihre Masche. Sie hat noch jeden Mann unter sich begraben, in welcher Situation der Kuss auch immer begann. Das waren natürlich Megasignale an das Riesenpublikum da draußen, was Frauen alles können. Dazu Exotik, Glamour. Sehr starke, machtvolle Frauen waren die beiden. Heute würden wir sie als Influencerinnen von unendlicher Reichweite bezeichnen, weil sie die ersten Weltstars überhaupt waren.
Wie erklären Sie sich das? Also diese beiden Frauen konnten sich allerhand rausnehmen. Also diese Klamotten, die sie getragen haben, die Hosen, sie konnten rauchen. Es gibt sogar eine Szene, wo zwei Frauen sich küssen. Wie erklärt sich das, dass die beiden sich so viel rausnehmen konnten?
Das ist natürlich das gesellschaftliche Milieu, das sie hervorgebracht haben und das sie wiederum geprägt haben. Wir sind in Deutschland in der Weimarer Zeit, die große liberale Epoche vor 1933. Da wurde ausprobiert, was wir dann ab den 1990er Jahren mühsam wieder angeknüpft haben und was jetzt genauso bedroht ist wie damals dann 1933. Das verlief in den USA sehr parallel. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es ebenfalls eine Emanzipationsbewegung und nicht zuletzt Hollywood hatte daran einen großen Anteil. Man holte die großartigen Regisseure aus Deutschland, Ernst Lubitsch zum Beispiel, Friedrich Wilhelm Murnau, die den liberalen Geist der Weimarer Republik nach Hollywood brachten. Aber genau wie in Deutschland ist in Hollywood 1933 ein Zäsurjahr. Da wird dann auf einmal der Hays Code verbindlich. Vorher gab es eine freiwillige Selbstzensur und dann im wirtschaftlichen Abstieg, die immer Restauration nach sich führt, wurden die Vorgaben wieder strenger, um die Freiheiten, die sich Garbo und Dietrich bis dahin herausnehmen konnten und ihre Drehbuchautoren und Regisseure, wurden wieder viel, viel enger gefasst.
Spannend, 1933 da auch mal nach Hollywood zu gucken. Gucken eigentlich immer nach Deutschland zurecht, aber dass da auch so interessante Entwicklungen stattgefunden haben.
Ja, und vor allem das natürlich auch vor dem gegenwärtigen Zuständen.
Absolut, absolut. Die Garbo und die Dietrich, das sind ja Filmikonen. Wie nähert man sich denn den beiden, deren Bilder und Filme sich in unsere Köpfe eingebrannt haben und da wie gewissermaßen wie Statuen stehen?
Ich glaube gar nicht, dass sie so sehr wie Statuen stehen, denn sie wirkten ja unmittelbar in die Gesellschaft ein, wie auch in persönliches Leben. Also zum Beispiel in Mainz, als ich Greta Garbo zum ersten Mal mit 12 Jahren in Königin Christine im Fernsehen gesehen habe, habe ich in dem Moment begriffen, hier passiert was mit mir und das hat eine Bedeutung für den Rest meines Lebens. Aber was genau, wusste ich noch nicht. Und das hatte ganz, ganz viele Facetten. Das hat mit Königin Christine zu tun, einer Königin, die Wissenschaften und Künste dafür verwenden möchte, die Welt besser zu machen. Das muss man sich in Trump-Zeiten mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber auch eine Königin, die als Frau in Männerkleidern auftritt und eine andere Frau küsst. Die Stars, seien es Garbo oder Dietrich, eine andere Generation, Elvis Presley oder auch eine Maria Callas, wer auch immer. Sie sind nicht nur zu Ikonen erstarrt, sie haben auf ihr Publikum eine ganz, ganz persönliche, tiefgreifende Wirkung. Und davon wollte ich auch erzählen.
Wie stehen denn in Ihrem Buch Fiktion und Wirklichkeit zueinander? Ihr Buch ist ja jetzt alles andere als eine historische oder biografische Dokumentation des Lebens von Greta Garbo und Marlene Dietrich.
Wer sich mit beiden auskennt und auch den anderen historischen Gestalten da drin, wird überrascht sein, wie sorgfältig ich diese literarischen Figuren aus den Belegen ihrer historischen Persönlichkeit heraus entwickelt habe. Auch wenn natürlich fiktionale Anteile dran sind. Ein weiterer Inhalt oder Gegenstand des Romans ist die Frage, wie wir von Wirklichkeit erzählen, beziehungsweise wie Film und Literatur Wirklichkeit darstellen. Die Frage, was stimmt denn jetzt oder was ist erfunden, geht eigentlich an dem Text vorbei. Denn meine Quellen waren zum Beispiel die Memoiren von Marlene Dietrich, die gleich 3 Fassungen vorgelegt hat. Ähnliche Ereignisse werden gänzlich anders erzählt. Das heißt, die Frage muss schon an Marlene Dietrich gestellt werden. Was stimmt denn jetzt? Natürlich auch ganz berühmt, sie hat sich 4 Jahre jünger gemacht, als sie tatsächlich war. Das heißt, erfunden wird schon auf der Wirklichkeitsebene selber. Mein Roman vollzieht das lustvoll nach. Aber natürlich kann ich auch gern zugeben, das gesamte Erzählgeschehen 1969 in Klosters, als sich Salka Viertel und Erika Mann und deren letzte Lebensgefährtin Sinje von Scanzoni wiedersehen, das hat sich tatsächlich so ereignet. Salka Viertel hat Erika Mann eine Wohnung in Klosters in der Schweiz verschafft, in der Erika zusammen mit Sinje ihren Lebensabend verbringen wollte. Und Salka Viertel war auch die Lebensfreundin von Greta Garbo. Salka hat das Drehbuch zur Queen Christina geschrieben. Greta Garbo kam jedes Jahr nach Klosters zu Besuch. Aber in echt war es so, dass sie immer im Sommer kam. In meinem Roman kommt sie jetzt auch mal im Februar 1969, als nämlich historisch Erika Mann und Sinje von Scanzoni da war.
Also der Rahmen stimmt weitestgehend, das hätte alles so sein können, wenn auch vieles erfunden ist. Sie erzählen viel in Dialogen, die es sicher so wortgleich nie gegeben hat. Und das Erzählen geschieht ja auch immer aus einer Zeit heraus, gerade bei so einer schillernden Figur wie Marlene Dietrich. Da hat jeder natürlich seinen eigenen Blickwinkel auf die Person, oder?
Ganz klar. Auch die seriöse Geschichtswissenschaft und erst recht die biografische Forschung ist bewusst, dass wir immer von heute aus in die Vergangenheit schauen. Und die eigentliche Erzählebene ist unsere Gegenwart. Wir sind Menschen von heute und erzählen für Menschen von heute. Und wir schicken Sonden in die Vergangenheit, die wir aber mit unseren heutigen Fragen befeuern. Von daher ist historisches Erzählen immer ein Gang auf dem Grat zwischen damals und heute.
Gerade in diesen Recherchefeldern, in denen Sie unterwegs waren, muss es ja unendlich viel Material gegeben haben. Das sind ja lauter prominente Leute. Erika Mann, Klaus Mann, die Mann-Kinder, die vielen prominenten Regisseure in Hollywood. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Irgendwann muss man ja dann wahrscheinlich anfangen zu schreiben, oder?
Naja, ich gucke, seit ich 12 bin, Greta Garbo Filme, seit ich 15 bin, Marlene Dietrich Filme, seitdem ich 18 bin, liebe ich Thomas Mann und damit die ganze Mann-Familie und seine grandiose Tochter Erika. Die Recherche und die Stofffülle, die in dem Roman verarbeitet ist, da steckt mein Leben dran. Ich dachte immer, das sei private Obsession. Erst vor einigen Jahren, als ich, wie wir fast alle, an unserer Wirklichkeit mehr und mehr verzweifelt bin, habe ich den Schlüssel gefunden, wie ich aus diesem Stoff tatsächlich etwas gestalten kann und einen Roman machen kann. Aber von daher lässt sich die Rechercheleistung gar nicht beziffern. Das ist Lebensliebe.
Ihr Roman erzählt Filmgeschichte. Ihr Roman ist ein politischer Roman. Was kann uns das sagen, dieser Blick auf diese vergangene Zeit?
Wir erleben ja gerade einen Medienwechsel durch die digitale Revolution und wir erleben parallel die politische Restauration. Und genau das hat es in den 20er und 30er Jahren in Europa und in den USA ebenfalls schon gegeben. Die digitale Revolution ist der Filmrevolution verwandt, weil das Internet so Film und Filmchen und Bilder basiert ist. Das heißt, was der Film da schon mal vorexerziert hat, geschieht mit uns gerade wieder und noch ins Vielfache potenziert durch die Möglichkeiten der sogenannten künstlichen Intelligenz. Wir aber haben den Vorteil, zumindest im Westen Deutschlands, dass wir 80 Jahre lang schon in einer Demokratie leben dürfen. Und uns müsste doch mittlerweile klar sein, was wir verlieren, wenn wir denselben Gang antreten wie die Menschen in der Weimarer Republik. Das ist meine Hoffnung, dass wir noch rechtzeitig kapieren könnten, was gerade passiert.
Und auch, dass Demokratie nicht von alleine kommt, nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir etwas dafür tun müssen. Auch.
Ständig ringen. Sie ist niemandem in den Schoß gefallen. Die 1848er Bewegung, so viele Opfer. Die sind auch für uns gestorben, erst recht im 20. Jahrhundert. Wir müssen um die Wirklichkeit und das, was gerade geschieht, kämpfen und uns bewusst machen, es ist noch nicht verloren.
Nun ist der Roman natürlich auch ein politischer Roman, aber das wollen wir nicht verschweigen. Ist auch ein Liebesroman und erzählt von einer alles anderen als konventionellen Liebe, oder?
Ja. Als Running Gag läuft durch den Roman die Frage, ob sich Marlene Dietrich oder Greta Garbo eigentlich kannten oder nicht. Das gehört ebenfalls zu den Fragen, die man nicht beantworten kann seriös. Denn in der Sekundärliteratur und in den Primärquellen gibt es Widersprüchlichstes darüber. Das ist also eine Leerstelle, die der Roman lustvoll nutzen kann, um mehrere Varianten vorzustellen. Was wir historisch verbürgt allerdings wissen, ist, dass die beiden sich eine Geliebte geteilt haben, namens Mercedes de Acosta, eine New Yorkerin, zu Beginn ihrer Karriere Schriftstellerin, später vor allem Vegetarierin und Geliebte der berühmtesten Frauen des Planeten. Und zwar gleichzeitig. Das ist natürlich erzählerisch eine Wucht, aus der der Roman versucht, Funken zu schlagen.
Das sind Dinge, die ich zum Beispiel alle nicht wusste, dass das Frauen waren, die wirklich auch lustvoll gelebt haben.
Greta Garbo hat übrigens Marlene Dietrich auch Erich Maria Remarque ausgespannt. Das war einige Jahre später, 1941 etwa. Im Lauf meiner Recherchen bin ich auf so pikante Details gestoßen, dass es 4 Menschen auf dem Planeten gab, 2 Männer, 2 Frauen, die sich brüsten konnten, jeweils mit Greta Garbo und Marlene Dietrich geschlafen zu haben.
Also es lohnt sich unbedingt, in Ihren Roman einzusteigen, das zu lesen. Da eröffnen sich ganz neue Welten. Vielen Dank, Angela Steideler. Ihr Roman Ins Dunkel entführt uns in den Kinosaal, um dort Greta Garbo und Marlene Dietrich kennenzulernen. Ein Roman, der Filmgeschichte erzählt. Ein Roman, der eine Zeit lebendig werden lässt, die in den Faschismus führte. Viele Filmschaffende mussten vor den Nazis nach Hollywood fliehen. Und Ins Dunkel ist auch ein Roman, der Emanzipationsgeschichte erzählt. Und nicht zuletzt ist es, wir haben gerade drüber gesprochen, ein Liebesroman. Vielen Dank, Angela Steidele, für dieses erhellende Buch und für das Interview Ins Dunkel. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Es hat 355 Seiten, kostet 26 Euro. Vielen Dank.
Danke Ihnen.